Vielen Dank fürs Anhören. Mehr aus unserem Programm bei sbs.com.au/German.
Gott und die Welt.
SBS Talkrunde.
Das interessiert mich sehr.
Ich kann viel erzählen und viel sagen, aber da steht noch nichts fest.
Wenn die sich wirklich streiten würden oder auseinandersetzen würden.
Ich komme mit der Theorie und sage, die dürfen das gar nicht sehen.
Das ist das.
Und die Welt.
Heute zum Thema Rassismus. Gibt es ihn in Australien? Wie äußert er sich? Sollten wir ihn einfach hinnehmen oder aktiv etwas dagegen tun? Antworten hoffentlich von unseren Studiogästen und von Ihnen zu Hause via Talkback. Hier schon mal die Nummer zum Mitschreiben: 1-300-799-626. Noch einmal 1-300-799-626. Damit herzlich willkommen, Birgit Götz.
Hallo.
Direktorin der Martin Luther Homes in Melbourne, ein Altenheim für deutschsprachige Senioren. Martin Bauer, ein junger deutscher Journalist und Student Hallo. Der Medienwissenschaften aus Kiel. Und Dr. Gerhard Wiesenfeld von der School of Historical and Philosophical Studies an der Universität Melbourne.
Guten Abend.
Studien beweisen, jeder dritte Australier hat schon mal einen rassistischen Vorfall erlebt, im Zug, auf der Straße, in der Straßenbahn, im Sportstadion. Wie ist das bei Ihnen?
Ich bin sehr viel durch Australien gereist und ich glaube, das Erste, womit man konfrontiert wird, wenn man im Land ist, den Unterschied zu sehen zwischen Weiß-Australien und den ersten Bewohnern von Australien. Und das hatte mich damals schon sehr schockiert, dass das so war.
Ist das Rassismus oder ist das eine Folge von Rassismus, dass es diesen Menschen so schlecht geht, den Indigenen, gerade draußen auf dem Land, im Busch?
Also im weitesten Sinn ist es natürlich eine Folge des Rassismus, weil die Kolonisierung Australiens ein rassistisches Projekt war. Und in der Konsequenz natürlich. Aber ich würde auch sagen, dass in der Tat zumindest bei der älteren Generation in Australien das Verständnis für die Kultur der Aborigines extrem limitiert ist. Bei jüngeren Menschen, denke ich, hat die Schulbildung der letzten 20 Jahre deutlich etwas erreicht, aber der älteren Generation sind also vergleichsweise erschreckende Vorurteile existierend.
Zum Beispiel?
Also ein völliges Unverständnis, wie diese Kultur funktioniert. Die Idee, dass weil sie bestimmte technische Möglichkeiten nicht zur Verfügung haben, sie deswegen primitiv sind und demzufolge eben auch nicht wirklich ernstzunehmend sind in irgendeinem kulturellen Diskurs.
Martin Bauer, haben Sie das auch erlebt? Sie sind ein bisschen rumgereist in Australien schon, ich glaube von Cairns
ganz
runter
rum, genau.
Nach Melbourne. Ja.
Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin meistens immer unter den teilweise auch verpönten Backpackern unterwegs gewesen. Deswegen muss ich ehrlich sagen, ich habe mit Rassismus in Australien bislang keine Erfahrung gemacht. Ich habe gehört, dass es das gibt. Ich kann aus deutscher Seite berichten, aber die Mentalität der Backpacker ist ja sowieso sehr weltoffen. Insofern ist es eigentlich genau das Gegenteil. Es ist sehr, sehr integrativ.
Hm. Warum sollten wir es nicht zulassen, dass Rassismus an der Tagesordnung zu sein scheint? Oder sollten wir das einfach hinnehmen als Realität?
Ich glaube, auf der einen Seite können wir es nicht zulassen wegen unserer deutschen Vergangenheit. Ich glaube, zum anderen kann man das einfach aus von einem menschenrechtlichen Standpunkt nicht zulassen. Weil dann damit würde ich sagen, wenn wir das zulassen würden, dann würden wir ja sagen, es gibt Leute, die besser sind als andere. So vom Human Rights Point of View.
Ich denke auch, also eine Gesellschaft wie die australische kann mit Rassismus auf Dauer einfach nicht funktionieren. Aber dazu gibt es zu viele verschiedene Kulturen. Das Sprengpotenzial, das da im Rassismus drin ist, ist einfach eines, das muss abgebaut werden mit der Zeit. Anders kann diese Gesellschaft auf Dauer nicht funktionieren.
Ich bin der Meinung, dass wir es auf gar keinen Fall tolerieren dürfen. Genau, wie schon gesagt wurde, aufgrund unserer Vergangenheit. Ich finde, dass wir eine gewisse Verantwortung übernehmen müssen in der heutigen Zeit, da einfach diese geschichtlichen Ereignisse so weit zurückliegen, dass man das vielleicht gar nicht mal so im Blick hat, sondern einfach denkt, ja, wir sind halt besser als die anderen und das dann vielleicht auch politisch durchsetzt und dann dazu kommt, dass sich vielleicht wieder etwas entwickelt, das bestimmte Gruppen unterdrückt oder womöglich auch ausrottet. Und das finde ich nicht akzeptabel.
Jetzt kann man sagen, wer den Anfängen und Experten raten, zum Beispiel rassistische Vorfälle zu filmen, das geht ja ganz einfach heutzutage mit dem Handy. Ist es so einfach? Würden Sie es machen?
Ich glaube, das kommt auf die Situation an. Man sollte es machen, man sollte immer den Charakterstärke haben, aber wenn man, je nachdem in welcher Gruppensituation ist und man dann seine eigene Sicherheit damit gefährdet, im Moment bin ich mir da nicht so sicher, ob ich da wirklich mein Handy rausnehmen würde.
Also es ist natürlich immer die Frage, eben in welchem Kontext man ist. Ich finde auch dieses Film, hat eine sehr unsympathische, weil die initiatorische Note, die also sehr viel lieber ist mir, wenn man es tatsächlich schafft, eine Gruppe von Leuten in der Straßenbahn aufzubauen, um das dann direkt vor Ort zu bekämpfen, was an der Tat auch geht. Und dass man dann direkt einschreitet und sagt, hey Junge, so geht es einfach nicht.
Ich möchte mich der Meinung anschließen. Also man kann immer Sachen verbieten und kann immer sagen, ihr müsst das und das machen, damit wir was aufklären. Aber ich finde, damit setzt man nicht am Ursprung an. Man muss, glaube ich, viel mehr die Leute ins Gespräch bringen, sagen, hey, was du da denkst, das ist Quatsch. Das ist, du verletzt Menschen damit und das, was du machst, ist nicht in Ordnung. Und das vielleicht auch in einer stärkeren verbalen Umsetzung. Aber ich glaube, dass man einfach, wenn man sagt, okay, wir filmen das und zeigen die an, das ist so notgedrungen. Ich glaube, damit man behandelt damit zwar die Symptome, aber nicht die Ursachen.
Sie zu Hause können sich an der Diskussion beteiligen. Rufen Sie an. Das ist die Nummer 1-300-799-626. Vielleicht haben Sie schon ähnliche rassistische Vorfälle erlebt. Vielleicht sogar am eigenen Leib. Vielleicht waren Sie zu Hause das Opfer. Das soll es auch geben. Nicht wahr? Nicht nur Schwarze, sondern auch Weiße werden zu Opfern und Deutsche manchmal auch. Die Rassismusdiskussion, sie wird in Australien schon seit vielen Jahrzehnten geführt und ich glaube, man kann sagen, einen ersten internationalen Höhepunkt erreichte sie vor gut 20 Jahren, 1996. Ich spreche von einer gewissen Pauline Hanson. Sie wurde damals ins Parlament gewählt mit ihrer One Nation Party und in ihrer vielbeachteten Antrittsrede sagte sie damals:
I believe we are in danger of being swamped by Asians. Between 1984 and 1995, 40% of all migrants into this country were of Asian origin. They have their own culture and religion, form ghettos and do not assimilate.
Ja, damals waren es die Asiaten, heute sind es wohl die Muslime. Ist es so einfach?
Ich würde sagen, ja. Also Rassismus sucht sich eine Gruppe. Das hat mit der Gruppe überhaupt nichts zu tun, ob das dann nun Juden sind, ob es Asiaten sind, ob es Moslems sind, ob es die Aborigines sind. Diese Gruppe ist typischerweise eine, die vorhanden ist, aber nicht in zu großer Zahl. Inzwischen gibt es zu viele Asiaten in Australien, da würde sich jemand mit solchen Aussagen einfach lächerlich machen.
Es ist immer eine Minderheitsgruppe, die man sich sucht, ob das jetzt nun kulturell bestimmt ist, dass man sagt, es sind Muslime oder es sind Asiaten. Das ist das Gleiche mit der Religion. Es ist jemand Christ gegen Muslime. So, man wird immer irgendwas finden vom Rassismus.
Ja, es sind meistens gerade die Gruppen, bin ich der Meinung, die, die plötzlich eine größere Rolle spielen, beispielsweise durch den Syrienkrieg. Ich berichte jetzt mal aus Deutschland, kamen relativ viele Flüchtlinge in das Land und im Gegensatz zu anderen Ländern hat Deutschland relativ viele aufgenommen und Gesamteuropa hat sich aber dann gezeigt, dass Rassismus wieder salonfähig geworden ist, dass die Menschen gesagt haben, nee, die bösen Ausländer nehmen uns alle Arbeitsplätze weg, womöglich die Frauen, wie auch immer. Was natürlich, wenn man es mal ganz sachlich betrachtet, totaler Unsinn ist. Aber genau, es ist immer das, worüber man plötzlich in den Nachrichten mehr hört und das, was unbekannt ist. Hm.
Sie hören SBS Radio mit einer Paneldiskussion zum Thema Rassismus. Gleich im Programm, wie es klingt, wenn eine Rassistin im Pendlerzug zu einer verbalen Attacke startet gegen einen Einwanderer mit dunkler Hautfarbe. Bleiben Sie dran. Schon mal so eine Szene erlebt, scheint wirklich an der Tagesordnung zu sein, kann man fast sagen. In Pendlerzügen kommt da wirklich regelmäßig vor. Hier an einem Beispiel gehört von Perth 2013. Noch nie erlebt.
Mir ist es mal bei einem Vorstellungsgespräch passiert, dass ich die Stelle nicht bekommen habe, dadurch, dass ich Deutsche bin.
Im Ernst?
Im Ernst.
Wie wurde das begründet?
In dem Interview wurde mir ganz klar gesagt, dass ich die Glass Ceiling erreicht hatte. Okay. Dann am Ende des Interviews wurde mir dann eben halt gesagt, naja, dass du eine Frau bist, ist eine Sache, aber das andere ist einfach, wir wollen einfach einen Australier haben.
Das,
das war eines der größten Krankenhäuser, wenn nicht das größte Krankenhaus in Melbourne.
Dass man sowas erlebt, ist ja eine Schande, nicht? Also das lässt sich aber einklagen. Haben Sie sich nicht gewehrt?
Nein. Ich bin auch gar nicht auf eine Diskussion eingegangen und habe mir gedacht, die Freude werde ich mir noch machen. Ich bleibe einfach in dem Büro sitzen und werde mir mal angucken, wie das abläuft mit jemandem, der männlich ist, weniger Qualifikation hat und nicht die Berufserfahrung hat. Was mehr irritierend war für die Herren, die sich darauf geeinigt hatten, dass sie mir nicht die Stelle geben wollten, weil ich einfach nicht den Platz machte.
Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie es auch schon mal erlebt?
Also im Prinzip indirekt ja. Also als Universitätsdozent wird man ja am Ende des Semesters immer Studenten evaluiert. Und vor allen Dingen in den ersten Jahren gab es einige Kommentare, die sehr deutlich machten, ja, der Kerl gehört ja gar nicht hierher. Das hat sich gelegt. Ich habe den Eindruck, dass mein Englisch zwar immer noch einen deutschen Akzent hat, aber inzwischen einen genügend australischen Einschlag, dass ich sozusagen one of us bin. Aber das also ist sehr stark. Und wenn ich meine Kollegen, die indischen oder chinesischen Background haben, bei denen ist es natürlich noch mal deutlich, deutlich stärker. Was vor allen Dingen eine Gruppe von Studenten, die von, ich sag mal vorsichtig, Privatschulhintergrund kommt, mit einer gewissen Erwartung, was sie denn haben, die sehr klar eine Vorstellung haben, dass die Welt im Prinzip genauso ist wie sie und alles, was anders ist, das ist irgendwie falsch.
Also man muss nicht mal in Anführungszeichen Schwarzer sein oder Asiat oder Muslim, auch Mitteleuropäer, auch wir werden zu Opfern von Rassismus. Ja?
Ja, ich weiß noch, als ich mich hier beworben habe, auch habe ich erst einmal nicht die Anerkennung meiner deutschen Qualifikation bekommen, obwohl ich für 7 Jahre in England gearbeitet habe, in England studiert hatte, in England eine Forschungsarbeit gemacht habe. Und als ich dann gefragt habe, warum wird das denn nicht anerkannt, das Argument war so simpel gewesen wie deine ursprüngliche Uni-Arbeit war in einem nicht englisch sprechenden Land.
Aber das ist ja auch Ignoranz dabei, oder?
Ja.
Ich würde auch noch mal einen Unterschied machen zwischen einem direkten Rassismus und so etwas wie einer Ablehnung von anderen, wie wir sie erstmal erfahren, weil die kommt ja in der Regel schon mit zwar etwas sehr schroffen, aber nicht mit dieser grundlegenden Abwertung, ihr seid prinzipiell schlechter. Das einfach aus dieser Geisteshaltung, der europäischen Geisteshaltung des 19. Jahrhunderts kommt, sehr tiefgehend ist, mit denen dann halt Leute aus, von die asiatisch oder afrikanisch stämmig sind, zu leben haben oder eben australische Ureinwanderer sind. Und da würde ich schon nochmal sagen, gut, diese Ablehnung von anderen, okay, das ist so ein bisschen Abschottung gegenüber anderen. Solange es nicht existenziell ist wie um Stellenangebote, kann ich in der Regel darüber lächeln. Aber dieses andere Tiefgreifende, denn das implizit zu verstehen geben, der, ihr seid ja schlechter als wir, das ist dann auch schon mal eine ganz andere Ecke.
Es gibt ja jetzt den Vorschlag auch, dass man in Australien wie in Deutschland seit vielen Jahren bereits Gebrauch bei Anstellungen den Namen nicht mehr angeben muss, beziehungsweise er wird verborgen. Der Arbeitgeber sieht nicht, welchen ethnischen Hintergrund der Interview-Aspirant hat. Ist das vielleicht ein erster Schritt?
Also die Bewerbungen, die ich heutzutage kriege, die haben schon den Namen, aber eben halt kein Foto. Da sieht man immer genau, wenn jemand kommt von Deutschland, da brauche ich mir noch nicht mal den Namen zu lesen. Da ist immer ein Foto, da weiß ich sofort, es ist von Deutschland. Und das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass man sich eben halt keine Meinung über die Person formt, bevor man sie kennengelernt hat. Ich weiß jetzt, ich gucke jetzt gerade zu meiner rechten Seite, gibt es da wirklich belegende Forschungsarbeiten, die sagen, dass das...
Es gibt im universitären Bereich ganz klar, und da gibt es empirische Studien, dass die Bewertung von Hausarbeiten im englischsprachigen Raum deutliche Kennzeichen hat, dass wenn der Name, der da oben drauf steht, ein eindeutig nicht englischstämmiger ist, dieses entsprechend schlechter bewertet wird, bei gleichem Inhalt.
Martin Bauer, Sie sind Student in Kiel, können Sie das unterschreiben? Ist es dort ähnlich?
Also bei uns, ich weiß nicht, ich glaube, bei uns stehen überall die Namen drauf und bei uns studieren auch Leute aus unterschiedlichen unterschiedlicher Herkunft. Ich glaube auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, klar, das ist ein erster Schritt, aber wieder bekämpft man nur die Symptome und nicht die Grundeinstellung des Menschen. Ich glaube, dass es aber auch sehr, sehr schwierig ist und letztendlich liegt es auch einfach daran, dass wir Menschen, auch wir, ich glaube, man kann uns da alle einschließen, einfach von Natur aus so ein ich bin jetzt vorsichtig, wenn jetzt jemand woanders herkommt. Ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt auch, wenn da jemand kommt, den ihr nicht kennt, der ganz dunkle Augen hat und euch entgegenkommt, dann geht ihr vielleicht einen Schritt zur Seite. Oder so, wenn er groß ist und vielleicht eine andere Hautfarbe hat. Ich glaube, das ist einfach in uns drin. Dass, auch wenn ich dann so merke, oh, was hast du da gerade gemacht? Das kannst du eigentlich nicht bringen. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Ich glaube, dass wir alle das machen. Und ich glaube, dass das wirklich... Ja, dass wir viel weiter in den Wurzeln arbeiten müssen, um das Ganze zu verändern. Und klar, das ist ein erster Schritt und vor allem zur Gleichberechtigung sehr sinnvoll. Aber ich glaube nicht, dass es die Ursachen bekämpft.
Und glauben Sie, dass es in Deutschland besser oder schlechter bestellt ist um den Rassismus?
Gerade in den letzten Jahren muss ich leider feststellen, es ist wieder salonfähig geworden. Also durch die AfD, die Alternative für Deutschland, die sich ja selber nur als rechte Partei und nicht als Rechtsextreme bezeichnet, ist es wieder in Ordnung zu sagen, ja, also ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber sie nehmen uns die Arbeit, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber nun ist es ja so, dass irgendwie ein Parteimitglied durch eine sehr, sehr starke Aussage jetzt ausgeschlossen wurde, der Björn Höcke. Ich kann jetzt auch keine genauen Details sagen, aber ich glaube trotzdem, dass diese Partei eine Gefahr darstellt, da sie einfach ja eine sehr rechte, eine auch rassistische Einstellung widerspiegelt, die auch an Zuwachs gewinnt. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr traurig.
Also die Bundeswahlen im September, Sie werden es zeigen, wie erfolgreich die AfD auf Bundesebene sein wird. Den Kanzler, die Kanzlerin werden Sie wohl kaum stellen, aber den Sprung ins Parlament werden Sie wohl schaffen, den
durchaus
Umfragen
möglich, ja.
Zufolge. Dr. Wiesenfeld, Sie haben sich mit der Situation in den Niederlanden beschäftigt. Da geht es ja jetzt dann auch bald um die Wurst.
Da geht es auch bald um die Wurst, wobei die Situation ist, das kann ich bei den Niederlanden, die ich nun sowohl von intern, also ich habe dort mal gelebt und verfolge die Berichterstattung auch in niederländischen Medien und der internationalen Presse schon sehr deutlich feststellen, dass da eine Diskrepanz ist einfach, weil was man sowohl in Australien wie in deutschen Medien über den niederländischen Wahlkampf hört, ist vor allem Geert Wilders und seine Partei und wie stark sie sind. typischerweise nicht mit Zahlen unterfüttert. Also Geert Wilders wird etwa ein Sechstel aller Stimmen abräumen, was zwar einerseits erschreckend viel ist, aber er wird auch nicht Ministerpräsident der Niederlande werden. Die Chancen hat er genauso wenig wie Frauke Petri in Deutschland.
Wie Pauline Hanson in Australien, wie Pauline Hanson, sie selber sagt, sie wird oder sie möchte.
Sie wird, was in Australien so ein bisschen das Irritierende ist, sie hat jetzt irgendwie 2% der Stimmen bei den Wahlen bekommen und hat gefühlte 40% der Berichterstattung in den Medien. Da ist natürlich auch immer die Frage, was wird dann medial hochgespielt? In den Niederlanden ist es, ich denke mal, noch sehr viel verschärfter, weil dort soziale Prozesse, Modernisierungsprozesse, Säkularisierungsprozesse sehr viel schneller gewirkt haben als etwa in Deutschland oder auch in Australien. Also in den Niederlanden 1960 war vielleicht eines der religiösesten Länder Europas, inzwischen ist es eines der wenigsten religiösen Länder Europas. Das hat zur Folge, dass da Prozesse ganz schnell sind, auch die sozusagen die Separierung zwischen Einwanderungskulturen und der autochthonen Bevölkerung ist sehr viel stärker gewesen, einfach durch die Enge des Raumes und wer wohin zieht, dass dort einfach Prozesse sehr viel stärker gelaufen sind als etwa in Deutschland. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie schlimmer gelaufen sind, aber das ist sozusagen dieser Unterschied zwischen dem, was Wilders in Niederlanden kriegt und der AfD in Deutschland, ist vielleicht genau diese 6% dazwischen. Was man dort eben sehr klar sieht, ist, dass es sehr viel eine Form von einfach allgemeiner Unzufriedenheit ist, die sich jetzt auf Wilders stützt und der natürlich dann in diesem Erfolg badet und sich medial sehr gut darüber darstellt.
Ja, wir werden sehen, ob er es schafft, Stimmen zu gewinnen bei den niederländischen Parlamentswahlen, die bald anstehen. Auch die französischen Wahlen stehen an, die Präsidentenwahlen, und da hat Marine Le Pen jetzt vielleicht doch nicht ganz die großen Chancen, Präsidentin zu werden, aber sie wird zumindest ein Wörtchen mitreden wollen. Und dann im Herbst im Deutschen wird man sehen, wer in Deutschland das Rennen macht. Spannende Zeiten, die uns da bevorstehen. Und ja, für viel mehr reicht es heute leider nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Interesse. Ich bin Christian Fröhlicher und im Studio waren Birgit Götz, Direktorin der Martin Luther Homes in Melbourne, ein Altenheim für deutschsprachige Senioren. Dr. Gerhard Wiesenfeld von der School of Historical and Philosophical Studies an der Universität Melbourne und Martin Bauer, ein junger deutscher Journalist und Student der Medienwissenschaften in Kiel. Besten Dank für den Besuch.
Gerne.
Dankeschön. Und wir hören uns wieder morgen um dieselbe Zeit. Bis dann.
Sie hören SBS German im Radio täglich 19 Uhr. Oder auf sbs.com.au/German und der SBS Radio App.